Liebe Freunde da draußen, also heute habe ich euch einen Mann mitgebracht, der mir wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, so eröffne ich auch das Gespräch, er ist einer meiner Lieblingsmenschen, Clemens.
Über den du ehrlich gesagt aber auch sagst, er ist teilweise bumsbar. Nur um das mal kurz vorweg zu schicken.
Das teilweise hat er hinzugefügt. Nein, aber das ist wirklich nicht, das ist eigentlich nicht die normale Ansprache, die ich mit meinem Freund Hubertus Meyer-Burkhardt pflege. Sondern das läuft immer in kultivierten Bahnen ab. Aber er hat mich praktisch, ich habe mich dazu hinreißen lassen. Aber es hört es euch doch einfach an.
Ich habe mal eine Frage vorab. Jetzt seht ihr euch ja beruflich wegen bestimmter Talk-Geschichten doch vielleicht hier und da mal öfter, regelmäßig. Habt ihr dann auch mal Zeit, so eine Stunde zu quatschen?
Na klar.
Oder? Ach, wirklich doch?
Ja, Hubertus kommt immer zu mir in die Garderobe oder ich zu ihm, wenn ihm langweilig ist. Und dann ist so eine halbe Stunde vor Sendung und dann höre ich ihn schon so draußen auf dem Gang und dann... Hallo? Und dann macht er immer die Tür so auf und ich so, komm rein. Und dann setzt er sich eigentlich immer dazu und dann unterhalten wir uns so ein bisschen über die Dinge des Lebens und wir schaffen es eigentlich auch in relativ kurzer Zeit dann relativ viel zu besprechen.
Ich war nämlich heute sehr gespannt, weil man muss jetzt echt mal sagen, es war ein richtig tolles Gespräch. Es hat jede Minute Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ich habe mich nur gefragt, haben die jetzt endlich mal die Gelegenheit?
Nee, nee.
Oder seid ihr gut in Übung?
Nee, also wir sind gut in Übung und wir sprechen wirklich wahnsinnig viel. Und deswegen ist es natürlich aber auch mal schön, wenn wir viel sprechen und uns Leute dabei zuhören. Deswegen versuchen wir das heute mal, wie das klingt. Und ihr könnt jetzt auf ein wirklich schönes Gespräch euch freuen. Hubertus Meyer-Burkhardt ist heute unser Gast.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Also ganz ehrlich, heute bin ich lächelnd zur Arbeit gefahren und habe so einen kleinen Hopserschritt gemacht, als ich hier die Treppen hochgegangen bin. Denn heute ist zu Gast einer meiner absoluten Lieblingsmenschen, Hubertus Meyer-Burkhardt.
Ich freue mich. Ich bin heute auch mit einem Lächeln vom Hotel hierher gefahren. Ich hätte fast Auffahrunfälle verursacht. Nein, ich bin einfach in einer höheren Gestimmtheit.
Ja, du bist immer hochgestimmt.
Absolut.
Darüber wird noch zu sprechen sein heute. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal denke, weil du hast mir manchmal schon so nett auch mal so tief in die Augen blickend ein Gespräch angeboten, falls ich mal ein Problem haben sollte. Und ich denke mir immer, Gott, wann habe ich denn jetzt endlich mal ein Problem, dass ich auf dein Angebot zurückkommen kann? Weißt du, ich kann mir vorstellen, du kannst zu nahezu jeder Frage des Lebens was beitragen.
Nein, ich bin diskret. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, dass du jetzt so persönlich wirst, bringt mich in Verlegenheit. Aber wenn man sich doch gut kennt und so lange zusammenarbeitet, dann spürt man ja auch, wenn der andere oder die andere vielleicht gerade etwas hat, was sie belasten könnte.
Ja.
Und dann finde ich es eine Form der Menschlichkeit und der auch der tiefen Empathie zu sagen, du, kann ja sein.
Ja,
ich
bin da.
So. Ich bin da und wenn du, umso besser, wenn du es nicht in Anspruch nimmst, dann weiß ich, es geht dir gut. Oder du hast, was ja auch schön ist, eine andere oder einen anderen neben mir, der dein Vertrauen...
Hätte ich nie. Wie soll ich denn reden? Sag mal ganz ehrlich.
Wir können gleich die Sendung hier besser
ganz
nicht laufen.
Ganz ehrlich, mit wem? Wen sollte ich anrufen, wenn nicht dich? Aber die Frage ist ja, passiert dir das öfter, dass Leute dir gegenüber schnell das Gefühl haben, sie können dir ihr Herz ausschütten?
Die Frage, ehrlich beantwortet, ist wie folgt. Manchmal ist es mir auch zu viel, weil ich habe im Moment viele Menschen, denen es nicht gut geht, gesundheitlich beispielsweise, die meinen Trost, meinen Rat, meine Hilfe benötigen. Und da kann man nicht Nein sagen, weil das ist das Letzte an, sagen wir mal, Charakter, Qualität, dass man aufbringen muss, dass man sagen kann, wenn jemand in Not ist, helfe ich.
Ja.
Da bin ich schon ein Hafen, der ununterbrochen angelaufen wird.
Jetzt gibt's schon einen Lotsen, der vorgeschaltet ist.
Und ich seh's als
der die Problemfälle sozusagen, Moment, Sie müssen noch warten, wir haben noch Überbelastung.
Ich kann's aber auch amüsant beantworten, damit's nicht so, es ist eine sehr schöne Liebeserklärung an mich, wenn mehrere Menschen das Gefühl haben, zu dem kannst du gehen und der gibt dir eine Hilfe und am Ende redet er nicht mit Dritten drüber.
Oh ja, das ist total wichtig. Ich bin gut im Geheimnisse behalten. Wirklich. Ich finde es sogar ganz toll, weil man ja oft so sich auch selber den Satz sagen hört, eigentlich darf ich es euch nicht sagen, aber und so. Und dann freut man sich auch immer so als Überbringer und als jemand, der Herrschaftswissen hat und so. Aber es ist auch ganz toll, wenn man so ein paar Sachen wirklich für sich behält.
Du warst es. Du warst es. Ich habe mal dir eines Monate her, habe ich dir mal gesagt, pass mal auf, ich sollte eigentlich nicht drüber reden, aber, und da hast du mich unterbrochen und dann hast du gesagt, dann lass es.
Dann sag's bitte
nicht. Das saß bei mir wahnsinnig tief, muss ich gestehen. Aber du hast ja recht. Du hast ja recht. Du hast absolut recht. Wenn jemand schon kommt und sagt, eigentlich darf ich nicht, ja, aber sollte ja man im Grunde sofort sagen, dann lass es.
Ja, weil es gibt eben, also wenn, Geheimnis ist Geheimnis. Es gibt auch nicht ein halbes Geheimnis, weißt du? Es gibt ja auch nicht das, wo man so sagt, ist zwar ein Geheimnis, aber können wir jetzt trotzdem ein bisschen drüber sprechen.
Wie die AfD, in Teilen rechtsradikal, geht nicht. Entweder du bist rechtsradikal oder nicht. Du kannst nicht in Teilen ein Arschloch sein. Entschuldigung.
Genau. Und sag mal, bist du eher für Frauen oder für Männer da? Weil es gibt ja so Mannmänner und dann gibt's so Frauenmänner. Und ich glaube, ich mutmaße, du kannst beides.
Also, wenn es die Zeit, wo Frauen mich in hoher Frequenz anlaufen,
ja,
aus welchen Gründen auch immer, neigt sich dem Spätsommer zu. Ich vermeide das Wort Herbst, ja. Aber die Blätter fallen und der Regen kommt von der Seite. In der Not natürlich spielen erotische Kriterien eine geringere Rolle.
Ja.
Und da bin ich, glaube ich, ich muss dich enttäuschen, eher für Männer da.
Mhm.
Zu mir kommen eher Männer. Weil,
ja, bei Frauen eben doch noch nicht. Die sehen noch nicht die fallenden Blätter bei dir. Die halten dich noch für...
Nein.
Wenn du nicht Hubertus wärst, würde ich sagen Bumsbar. Da ich dich aber so gut kenne, sage ich, die halten dich noch für...
In Teilen Bumsbar.
Nee, aber ja, genau. Ich glaube, du bist ein guter Freund für Männer und für Frauen, wenngleich ich doch weiß, dass du natürlich sehr gerne Gespräche mit Frauen führst.
Nein, interessant. Ja, das tue ich, weil ich diesen Satz mir mal zurechtgelegt habe, an den ich auch glaube, Frauen reden lieber über die Person und Männer über die Funktion. Aber hier liegt der Hase begraben. Männer wenden sich häufig an mich, und zwar vor allen Dingen die Männer, die gerade nicht erfolgreich sind oder die gerade, sagen wir mal, deren äußeres Erscheinungsbild nicht korreliert mit der wirklichen Tatsache ihrer beruflichen oder persönlichen
Performance. Und glaubst du nicht, da gibt es viele?
Da gibt es sogar sehr viele. Und wir leben ja also in der Zeit der Optimierung. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir leben schon in einer Leistungszeit. Wir haben wahnsinnig viele Gyms und Biomärkte und du musst fit sein. Das war ja vor 30 Jahren überhaupt kein Thema oder ein geringeres. Und es gibt schon viele Männer, die nicht so stark sind, wie sie erscheinen mögen.
Ging es dir auch mal so?
Ja,
hattest
klar.
Du auch mal Phasen, wo du mehr gefaked hast als und
nicht gefaked. Ich finde, ich bin ein großer Anhänger der japanischen Kultur und ich finde, die Japaner sind in einem Punkt Vorbild. Sie belasten und belästigen dich nicht mit schlechter Laune oder mit Sorgen, weil ich finde, das gehört auch nicht ins Außenverhältnis. Der engsten Freundin, dem engsten Freund, der Ehefrau. Das ist was völlig anderes. Ich brauche mal deine Hilfe. Und dann nimmt man sich Zeit und dann kriegt man Rat. Das ist was, aber ich finde, wir haben eine Verpflichtung, mit einer, ich sag's nochmal, höheren Gestimmtheit durchs Leben zu gehen. Weil ich finde, ich werde jetzt etwas pastoral, wir leben in Europa, es ist ein freies Land, es ist ein freier Erdteil, wir leben im Wohlstand. Und es gibt in dieser Region keinen Grund, schlechter Laune zu haben.
Ja, ich sehe es genauso.
Finde ich.
Ich komme jeden Morgen die Treppen runter bei mir, ja. Und ich habe eine echt schöne Treppe. Und
ja,
die endet vor so einem Kamin.
Ja.
Stehen so zwei Sessel und so. Und dann komme ich jeden Morgen, ich meine es wirklich im Ernst,
ja,
jeden Morgen die Treppe runter und denke mir, oh,
ja,
krass.
Und ich darf dir sagen.
Und dann denke ich mir, boah, wie schön. Und ich darf hier sein. Und das hätte ich gar nicht gedacht in meinem Leben, dass ich mal sowas haben würde. Und überhaupt, es ist ja alles so schön. Die Sessel drehen sich sogar. Die kann man drehen. Ja.
Und jetzt kommt natürlich, siehst du mal, in welcher guten Stimmung ich bin, weil ich bin in der Lage, das herzustellen, ohne Kamin und ohne drehbare Stühle.
Wie?
Ja.
Nein.
Ohne Kamin, ohne drehbare Stühle.
Er hat keinen Kamin.
Ja, aber.
Gut, okay.
Und keine drehbaren Stühle.
Und naja, das ist jetzt dann auch schon egal. Wir gucken nur auf Kamin.
Ja.
Wir machen hier die Auswahl nach Fireplaces.
Sollen wir hier abbrechen?
Lass uns an der Stelle, du hast ein Buch geschrieben, schön, kaufen Sie es, Wiedersehen.
Nein. Ja,
aber,
genau.
Ja, aber was ist denn dein Luxus im Leben, wenn es nicht das Kaminfeuer ist? Du bist doch ein Rotweintrinker. Wie kommst du denn ohne Kaminfeuer klar?
Ich bin ja nicht sehr häuslich. Ich bin ja ein wahnsinnig unhäuslicher Typ. Also meine Großmutter, von der du gerade sprachst, meine Großmutter hat ihr Leben in einer Weinstube verbracht und man fragte sich irgendwann, warum sie überhaupt noch eine Mietwohnung hat, weil sie war mehr in der Weinstube als in der Mietwohnung. Und ich bin ja auch zum Verdruss meiner Frau sehr, die größte Liebeserklärung, die meine Frau je an mich gemacht hat, war, bevor sie sich also als sie sich in mich verliebt hat, weil ja. sie kam das erste Mal in meine Wohnung, guckte sich um und sagte, oh, hier ist eine gewisse Kargheit. Und und sie hat, ich bin da anders. Ich bin wahnsinnig, ich will am liebsten mit dem VW-Bus da durch die Welt fahren.
Aber ich sehe dich jetzt auch nicht so vor mir am Samstagmorgen im Baumarkt irgendwie Nägel kaufen und heute hängen wir mal Bilder auf. Nein. Und so. Und Vorhänge, hattest du Vorhänge?
Ja, ganz schöne sogar, aber die hat...
Aber die hast du vom Vormieter übernommen.
Nein, die hat Dorothee sofort abmontiert. Ich fand sie schön, Dorothee fand sie furchtbar. Die waren sehr, sehr teuer, die wurden sofort ersetzt durch eine andere Farbe. Mir war das vollkommen egal. Ich bin aber da...
Aber bist du wirklich selbstständig in ein Einrichtungshaus gegangen und hast gesagt, ich brauche Vorhänge. Diese Farbe schwebt mir vor.
Ich habe so einen Innenarchitekt angerufen, den ich flüchtig kenne und sage, guck dir das Desaster meiner Wohnung an. Und da hat er die teuersten
Vorhänge. Ich sehe das Problem, hat er gesagt.
Für die Qualität dieser Vorhänge hätte man einen Volvo SUV kaufen können. Aber Dorothee fand sofort, die waren hässlich. Nein, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bin sehr unkompliziert, weil Dorothee hat die ganze Wohnung umgebaut. Und mir ist das alles egal.
Das ist ja interessant, weil wenn die Frau in die bereits bestehende Wohnung kommt und anfängt, weißt du?
Fand ich herrlich.
Man schleicht sich als Frau ja, man fädelt sich ja ein.
Die schlicht nicht. Die stand innerhalb von 3 Minuten da und sagt, pass mal auf, wenn du willst, dass ich bleibe, muss ich hier was verändern.
Muss hier Folgendes passieren.
Und da ich wollte, dass sie blieb, hab ich gesagt, was? Du kennst das Konto, du kennst den sehr ein gehobenes Möbelhaus in Eppendorf und dann zing, 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 zing.
Und dann ging's los
und ich fand's alles herrlich, weil es hat mir jemand abgenommen. Ich bin ein Freund der Arbeitsteilung. Das, was ich nicht kann, sollen andere machen und ich applaudiere artig und sage auch mehrmals während unserer Ehe, ich bin so froh, dass du das so hingekriegt hast. Aber ich habe kein Verhältnis dazu.
Hast du denn eine kleine Ecke? Ich hatte mal einen Ex-Freund, sehr lustig. Und da hatten wir so ein Haus zusammen und hatten wir auch damals so eine angebaute Garage. Und der träumte immer davon, dass da ein Auto überdacht stehen darf. Und da habe ich ihm diese kleine Garage ausgebaut. Und ich ihm so, nur als Witz, habe ich ihm auch so Plakate mit nackten Frauen hingehängt und so. Und so viel rotes Lack irgendwie so. Und dachte mir, ist doch schön, dann kann er sich, wenn er sich mal einfach ganz bei sich fühlen will, aus meinem Shabby-Chic-Wahnsinn, den ich oben irgendwie eingerichtet hatte im Haus, konnte er sich unten in die Garage irgendwie zurückziehen. Hast du auch so eine kleine Ecke, wo es karg blieb und...
Null. Ich habe, meine kleine Ecke ist jetzt, ich bin kein Freund von Wohnmobilen, die so dauernd beworben werden jetzt, aber ich würde wahnsinnig gerne, das ist wahrscheinlich generationsbedingt, mit so einem alten VW-Bus, so Woodstock-technisch durch, weiß ich nicht, Israel, Kalifornien, Kalifornien wird es jetzt ein bisschen schwierig mit Trump, aber ich würde gerne, ich könnte wirklich immer unterwegs sein. Also sei es zu Fuß, im ICE, im Flugzeug, im Auto. Es ist eine wahnsinnige Unruhe in mir, aber die betrachte ich als sehr positiv.
Aber die empfindet man lustigerweise bei dir gar nicht. Du wirkst total ruhig, aber unterwegs.
Du kennst die Vulkane kurz vorm Ausbruch.
Oh mein Gott.
Ja, ein solcher bin ich. Man sieht es nicht. Du müsstest seismografisch an meinem Körper unterwegs sein, dann würdest du es spüren.
Die Vorstellung ist Wahnsinn. Das können wir ja dann gleich nochmal in Ruhe besprechen. Aber jetzt interessiert mich, also wenn du in so ein Hotel kommst, und du bist ja auch immer, ich liebe das, wenn du, wir sehen uns ja wirklich regelmäßig und sagst du, letzte Woche war ich im Westerwald und da habe ich ein tolles Hotel gefunden und so. Und dann bist du jemand, der da ankommt und dann die Gegend irgendwie erkundet, verlässt du das Hotel, redest du mit jemandem, weil ich bin ja wirklich... Ich rufe ja schon von Weiben der Rezeption zu. Meine Anreise war toll, vielen Dank. Sie können mir direkt die Karte geben. Ich brauche auch nicht diesen Zettel da drumherum, sondern geben Sie mir einfach nur diese Karte. Und dann gehe ich nach oben und dann rede ich mit niemandem mehr. Ich lasse niemanden ins Zimmer und am nächsten Morgen bin ich um 6 Uhr wieder weg.
Dass du niemanden ins Zimmer lässt, war auch mal anders, glaube ich.
Das stimmt.
Nein, aber gut. Aber auch da ist der Spätsommer vielleicht.
Nein, sag mal, spinnst du? Bei mir, also wirklich, bei mir ist es gerade so, dass man sagt, mein Gott, es ist unerträglich heiß draußen. Ja. Also und dann sagen die Leute, kein Wunder, es ist bald Hochsommer.
Ja, die Maiglöckchen sind um dich rum, Ben. Nein, also da ist kein mehr ins Zimmer. Ich hingegen lasse sowieso keinen mehr ins Zimmer. Aber der Punkt ist, wenn ich in einem Hotel ankomme, wenn es wirklich schön ist, weiß ich es wirklich zu würdigen.
Ja.
Ich habe habe kürzlich mit dem neuen Buch die Saarländischen Literaturtage eröffnet und das war in Saarlouis, nicht in Saarbrücken, sondern ja. in Saarlouis.
Und wir alle wissen, du liebst das Saarland, vor allem wegen seiner katholischen Lebensfreude und des guten Essens.
Die Nähe zu Frankreich ja. schwappt darüber und die haben ein Hotel gehabt, das heißt La Maison und mhm. ich dachte, wow, und kam dahin und dachte, ich habe so ein schönes Hotel in ganz Deutschland vielleicht 2-3 Mal gesehen, in Saarlouis.
Nicht dein Ernst.
Ein Traum. Und das weiß ich so zu würdigen, wenn wirklich ein, wenn es nicht aufgesetzt ist. Ich, ja. ich mag das nicht, wenn der Ober sagt beim wunderbaren Essen abends viel Vergnügen. Und so, da denke ja. ich immer, ja, pff.
Ja.
Aber wenn es wirklich ein tolles Team ist, wenn es eine tolle Qualität hat, wenn man das Gefühl hat, da ist nicht nur Geld und Geschmack, sondern auch Leidenschaft.
Ja.
Da sind Leute, die haben den Beruf, dass man Gäste bewirtet, dass man ihnen ein befristetes Zuhause gibt von 2-3 Tagen. Das haben die zu ihrem Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Das weiß ich wirklich zu würdigen. Da fühle ich mich wohler als in jeder Immobilie, die mir selber gehört oder in jeder, da, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier Gast und ich werde betüttelt.
Ja, das verstehe ich. Aber es ist, bist du auch inzwischen, ich bin wirklich, ich habe seit Corona mein Verhältnis zu Dienstleistung komplett verändert. Also wenn ich in ein Hotel komme, ich bin nur schön, dass sie da sind. Also sag ja. ich zu denen,
ja.
weißt du?
Ja.
Ich komme rein und
ja.
sie machen das toll, sage ich schon mal. Ja, ach, wie schnell sie diese Karte ausgedruckt haben. Wundervoll. Nein, nein, ich komme zurecht. Dann gehe ich nach oben, dann bestelle ich einen Kaffee, sage ich mal. Also ich lasse dann doch jemand ins Zimmer. Dann kommt der Kaffee morgens. Gebe ich unendlich Trinkgeld und sage tausendmal, wie toll das ist, dass ja. jemand den Kaffee nach oben bringt. Und dass es auch genau das ist, was ich bestellt habe und so. Weil ich wirklich Angst habe, dass das alles verschwindet.
Naja, es wird auch, also ich meine, guck dir jetzt die Situation wirtschaftlich an. Ich meine, es werden, die Leute werden ihr Geld ein bisschen festhalten. Das werden teure Hotels relativ schnell spüren. Der ein oder andere wird keine Dienstreise mehr machen und keine private Reise mehr machen, weil er sagt, das kann ich auch über eine Videokonferenz machen.
Ja.
Und insofern, und diese Menschen, die mit Passion in einem Hotel, ich finde das super, dass du das sagst, die mit Passion in einem Hotel arbeiten, die sind ja am Ende der Nahrungskette. Also
ja.
die werden ja, von denen trennt man sich als erstes, wenn es nicht mehr so läuft. Und insofern kann ich das total gut verstehen, aber ich bin auch, selbst wenn ich mit der Eurowings von A nach B fliege und die Stewardess, ich habe das Gefühl, die macht ihren Job gern.
Ja.
Dann bin ich, dann ist she made my day, weil ich...
Ich auch. Und ja. ich merke jetzt auch wirklich, dass ich auch als Kunde, das habe ich auch verändert, ich trage jetzt als Kunde auch eine Verantwortung. Weil es ist
Tust
nämlich
du.
Eben nicht mehr so, dass man so ins Taxi einsteigt, schlecht gelaunt ist und darauf warten kann, dass der Taxifahrer einen freundlich behandelt, sondern man muss schon auch selbst irgendwie ein bisschen was mitbringen. Und ich finde, es ist jetzt eigentlich, ich versuche jetzt bewusst so einen Spaß hervorzukitzeln ja. in jeder persönlichen Beziehung, sage ich mal.
Nein, du trägst... Wenn du jetzt das Studio verlässt, wir tragen immer eine Verantwortung.
Ja.
Jeder trägt eine Verantwortung für den anderen und auch wenn er ihm nur begegnet auf dem Bürgersteig.
Und ich lächle.
Ich lächle auch.
Ich lächle auch. Und dann lachen die Leute schon auch zurück. Und ich merke, wenn ich mal richtig biestig bin, was wirklich total selten vorkommt, einmal im Jahr, dann kriegst du ja. auch nur Shit zurück. Und dann denke ich mir immer, boah krass, so geht's total vielen Leuten. Die
ja.
sind in so einer Scheißspirale gefangen, weißt du? Die sind selber doof drauf, dann kriegen sie doofe Resonanz von anderen und so dreht sich das immer weiter nach unten.
Ich glaube, also es ist ein bisschen Plattitüde, aber ich will es dennoch erzählen. Ich war mit Dorothee, meiner Frau, in Guatemala vor einem Jahr.
Mhm.
In Guatemala, Guatemala City und so. Und das ist wirklich ein wunderschönes Land, aber es ist auch ein sehr armes Land. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Menschen gesehen, während wir da waren, der nicht gelächelt hat oder mhm. gelacht hat. Keinen einzigen. Mehr oder minder kein. Alt, jung, Mann, Frau, Kind, alles.
Mhm.
Und ich dachte, was ist das? Warum lächeln die? Vielleicht, weil sie nichts zu verlieren haben, weil sie eh nichts haben. Ich glaube, bei uns ist so ein Verdrängungswettbewerb entstanden, weil wir wissen, wir haben was zu verlieren. Wir wissen, die wirtschaftlichen Rahmendaten sind nicht mehr so wie in den 90ern. Wir wissen, das ist nicht mehr so üppig. Und
das wird so die ganze Zeit als Verlust von oder als Verschlechterung wahrgenommen, glaube ich, von uns allen.
Ja, und das Leben ist aber Veränderung. Das
ja.
Leben muss auch Veränderung sein. Darin liegt doch das Abenteuer.
Aber da bist du auch besser als andere.
Weiß ich nicht. Also ich muss einmal meine Großmutter erwähnen. Ich will das jetzt
wir
nicht.
Werden.
Aber ich muss es einmal erwähnen, weil meine Großmutter.
Ich habe das Gefühl, die ist auch meine Großmutter, ehrlich gesagt, als ich
dein Buch
gelesen habe.
Nein, aber ich muss es einmal erwähnen, weil meine Großmutter sagte immer, die mochte das Wort Bausparer nicht. Das war ihr größtes Schimpfwort. Und sie selber hat aber nicht viel Geld. Das war keine arrogante Attitüde. Und dann hat sie gesagt, habe ich immer gesagt, ja, was hast du denn gegen Bausparer? Die bauen sich ein hübsches Häuschen am Stadtrand. Sagt sie, die war, hat Berliner, sagt der Westerkleiner, der Bausparer, der hat jedes Risiko aus seinem Leben eliminiert. Ja. Und das nehme ich denen übel.
Ja.
Das Leben ist Risiko und das Leben ist auch Abenteuer, weil ohne Risiko hast du kein Abenteuer. Und das ist, wenn das jetzt eine Millionärin sagt, würde ich sagen, ja, kannst es dir leisten. Aber wenn das eine Frau sagt, die am Ende ihres Lebens in einer Sozialwohnung gewohnt hat, dann finde ich das, dann ist da ein Bacillus, der mich wahrscheinlich, insofern schön, dass du das sagst, dass ich das kann, mich hat da so ein Bacillus infiziert, dass das Leben auch nur dann Spaß macht, wenn du nicht weißt, was morgen ist. Richtig?
Ja, aber hattest du immer schon so wenig Angst? Oder ist dir das, also weil zum Beispiel, ich werde häufig gefragt, ah, Frau Schöneberg, wie haben Sie es denn geschafft, Ihre Karriere und so scheinbar unbeschadet auch zu überstehen, ja? Weil ich natürlich auch wirklich keine großartigen Blessuren jetzt mir so eingeholt habe, die letzten 25 Jahre. Und dann habe ich mir so gedacht, ich hatte eigentlich nie Angst.
Ja, ich hatte Angst, weil ich im Unterschied zu dir wirklich gänzlich ohne Geld aufgewachsen bin. Also von jetzt auf, weil mein Vater eine Privatinsolvenz hatte und Schwerstalkoholiker war. Ich hatte Angst, dass ich irgendwann mal mittellos dastehe, als ich so 19, 20 war, weil wirklich nichts da war. Und das hat sich bei mir irgendwie, also ich sehe schon zu, dass ich Geld im Haus habe. Ja, also das, ich wollte nie reich werden oder Porsche, das war nicht so mein Sinn, aber ich wollte unabhängig sein. Ich habe, wenn ich irgendwie so ein Horrorszenario habe, aber das wird sich nicht mehr einstellen, dann wäre es das, dass ich auf andere angewiesen bin. Aber das
abhängig
mag ich
sein, ja.
Das mag
Leute
ich auch,
fragen.
Ja, aber auch wenn man krank wird. Also der Verlust der Autonomie.
Mhm.
Der Verlust der Autonomie
ja, klar.
In jeder Hinsicht, das ist etwas, was ich gar nicht will. Also gar nicht.
Nee.
Also ich möchte mein eigener Herr sein.
Aber ich habe mir jetzt manchmal so gedacht in letzter Zeit, weil ich bin ja so oberunabhängig und habe das auch so zu meinem absoluten obersten Credo so gemacht, ja?
Ja.
Und bin auch der Meinung, dass mich meine Unabhängigkeit am weitesten gebracht hat. So. Also weil ich einfach zu jedem Zeitpunkt meines Lebens sagen konnte,
ja.
Dann mache ich halt alleine weiter.
Ja.
Egal ob beruflich, privat oder sonst irgendwie so. Und jetzt manchmal denke ich mir, so in ganz kleinen Kästchen, wie wäre es eigentlich, wenn man sich mal auf jemand anderen verließe oder verlassen könnte oder wollte? Was ganz lustig ist, weil es ist ja immer noch so, der Mann, die Frau und so, weißt du, irgendwie. Und ich bin aber immer ja der, also ich bin in meiner Empfindung immer der Mann. Also jetzt gar nicht so sehr in meiner Beziehung, natürlich auf keinen Fall, aber so in meinem Auftreten habe ich immer so das Gefühl, ich habe eigentlich eine sehr männliche Attitüde. Und manchmal denke ich mir jetzt, oh Gott, warum suche ich denn nicht mal die Frau in mir und sage so...
Ich würde dir helfen. Auf der Suche nach der Frau in
dir. Stell dir vor, wir finden sie nicht. Oder wir finden uns nicht mehr, weil ich so groß bin, dass du sagst, ich habe mich verlaufen. Ich bin hier hinter.
Ich suche jetzt schon seit Wochen die Frau in dir. Ich glaube, dass was deinen Erfolg ausmacht, ist etwas, was selten ist. Du gehst zur Arbeit. Also du bist, ich denke manchmal, hier kommt die Frau, die Barbara Schöneberger ist. Und dann gehst du wieder von der Arbeit weg und bist wieder, ich habe es ja mal gesagt, von deinem eigenen Erfolg völlig unbeeindruckt. Und das ist etwas sehr Seltenes, weil du eine gewisse, und das mag männlich sein, eine gewisse Distanz hast zu dem.
Aber also die Männer, die ich kenne, sind sehr beeindruckt von ihrem eigenen Erfolg.
Ja, aber du eben nicht.
Ja.
Du eben nicht, aber du hast so eine Distanz. Du hast eine Distanz, du weißt um dich und du weißt um die Faszination des Kunstlichts und dass man es auch irgendwann ausknipst und dann gehst nach Hause und machst einen Teller Spaghetti. Das ist relativ selten. Ich finde, du gehst zur Arbeit, wie jemand, der
total,
zur Arbeit geht.
Total.
Und du gehst von der Arbeit wieder nach Hause.
Ja, dann habe ich es aber auch vergessen.
Und das ist vergessen.
Ist es bei dir auch so?
Ja.
Wer hat dich am meisten beeinflusst in deinem Leben?
Meine Großmutter.
Wann ist dir das klar geworden?
Es war so ein ansteigender Meeresspiegel. Es war, gab nicht das eine Erlebnis. Als ich jung war, habe ich schon gedacht, die ist schon anders als andere Großmutter. Das war mir schon so unbewusst.
Also die war jetzt nicht so Pürierstab und Lockenwickler
die war politisch. Die war politisch. Die war eine kultivierte Alkoholikerin. Die war in ihrer Ehe die absolute Chefin. Mein Großvater tat mir auch manchmal leid. Die war diskret. Die hatte ein Parallelleben, was auch ich nur zum Teil.
Und du auch im Laufe des Schreiben deines Buchs über sie nicht sozusagen gänzlich rausfinden konntest.
Nein,
ne?
Und ein paar Sachen habe ich in das Buch auch nicht reingeschrieben,
ja.
Und ich wäre auch dankbar für weitere Nachfragen zu unterlassen. Aber sie hat vor allen Dingen mich in einem Punkt etwas gelehrt, sie hat Fantasie gehabt. Sie hat mit mir so Spiele gemacht, morgen kommt der Umzugswagen. Und dann standen wir auf ihrem ganz kleinen Balkon, der auf eine Ausfallstraße hinausging. Ich im Anorak mit Rotznase und heute ziehen wir um nach Georgien.
Nein, und dann habt ihr euch vorgestellt, wie ihr da ankommt und wie es da aussieht in Georgien. Ja, und woher hatte sie ihre Kenntnis über Georgien?
Brockhaus. Es war noch nicht die Zeit von Wikipedia. Sie hat dann im Brockhaus nachgeguckt und da ich irgendwie 8, 9 war. Und morgen ziehen wir um nach Estland. Und ich hatte einmal auch morgen ziehen wir um nach Island und da hatte sie recherchiert, da gab es so Heringsfrauen in den 40er, 50er Jahren, die unendlich viel Geld verdienten. Die kamen aus dem ganzen Land in einen, das war das goldene das Silber des Meeres hießen die Heringe. Und die waren wahnsinnig reich und unabhängig und das war toll. Also Frauen, die ihr eigenes Geld verdienten und die unabhängig waren.
Das hat ihr Eindruck gemacht.
Unheimlich imponiert und sie war sehr politisch. Sie hat eben in dieser Weinstube, sie war konservativ, aber nicht rechts. Was ganz wichtiger Unterschied ist. Und es kam mal auf jemand auf sie zu, ich erzähle diese Geschichte gerne, und sagte, Frau Vollbrecht, der hat es jeden Abend in ihr, war ein netter Kerl eigentlich, hab da mit meiner damaligen Freundin daneben gestanden. Und sagte, wir müssen da auch mal wieder stolz auf unser Volk sein dürfen. Und da hat sie gesagt, kleiner, junger Mann, wenn Sie unbedingt stolz auf Ihr Volk sein wollen, war, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers. So, und so war sie. Ja, sie war einfach die wärmsten Jäckchen sind die Kornjäckchen und so. Ich bin aufgewachsen mit so einer...
Von den Landweinen?
Der Cognac ist mir... Moment, jetzt
der Cognac ist mir unter den leichten Landweinen der liebsten.
Genau. Ja, ja. Unter den leichten Landweinen ist mir der Cognac am liebsten und so. Wobei, das war so ein Satz damals, den die ganze Weinstube gesagt hat. Und sie hat auch so ein kleines Oktavheftchen. Und wenn sie irgendjemand was sagte, sei es im Fernsehen oder im Radio oder...
Hat sie sich's aufgeschrieben?
Ja, und hat das dann als Pointe 3 Tage später verkauft, als ob's von ihr ist.
Das ist ja professionell.
Sie war vom Anspruch her eine Alleinunterhalterin und was ich so toll finde...
Hat sie zugehört? Hat sie gut zugehört?
Wenn sie, mir schon. Also wenn ich kam und sagte, mein Fahrrad ist geklaut, Susi liebt mich nicht und der Lehrer ist doof. Ja. Kleiner, setz dich mal hin. Erzähl mal. Mhm. Also da hat sie, aber sonst war sie schon darauf angewiesen, dass sie
Programm zu machen.
Ja, dass sie das Wort führte. Und sie war eben der Optimismus und die Zuversicht auf zwei Beinen. Und das, wenn ich das mal in Relation setze zur heutigen Melancholie bis Pessimismus. Ich meine, meine Großmutter ist 98 geboren. Sie war 16, als der Erste Weltkrieg begann. Sie war 40, als der Zweite Weltkrieg begann. Sie hat den Hitlerfaschismus erlebt. Und sie war eigentlich Anfang 60, als Deutschland wieder einigermaßen wirtschaftlich unterwegs war. Sie hat immer gesagt, Junge, die Schaufenster sind wieder voll.
Ja.
Und Junge, die Schornsteine rauchen.
Ja, die konnte sich natürlich an jedem Fortschritt freuen.
Ja, und die hat immer gesagt, wenn ich jetzt nicht feiere, wann dann, Kleiner? Ja. Mhm. Aber den Optimismus, sich zu bewahren über zwei Weltkriege, über den Hitlerfaschismus und dann nicht mehr in ihrer Heimatstadt sein, wo sie aus einem bürgerlichen Ambiente kam, die hatte kein, vielleicht ist es auch in mir, die hat keine Lust mehr gehabt, sich wirklich einzurichten. Das war zwar nett und hübsch, aber es war eine nette Sozialwohnung. Mehr war es nicht. Mhm. Und sie sagte, Kleiner, weißt du, das Leben ist so kurz, der ist ja quasi ein Stopover, wa? Das lohnt sich doch ja nicht. Also selbst wenn ich 80 werde, was soll ich mir hier noch einen neuen Sessel kaufen? Ich gehe in eine Weinstube. Mhm. So, das war ihre, sie war eine, vielleicht habe ich das dadurch ein bisschen.
Also ich habe das Buch gelesen und habe mich sehr in jedem ihrer Sprüche, die irgendwie auch so ein bisschen größer gedruckt sind, sodass sie einem gleich ins Auge fallen, in jedem Spruch habe ich mich wiedererkannt. Und dann dachte ich mir, wie toll, wenn man von so jemandem inspiriert wird.
Ihr hättet euch
gut
verstanden.
Auch für mich eine totale Inspiration gewesen. Und ich musste denken an das Buch von Joachim Meyerhoff, was er gerade über seine Mutter geschrieben hat. Und da sagt er diesen wunderbaren Satz über seine Mutter: Sie kam nie irgendwo her, sie ging immer irgendwo hin. Und das finde ich so einen tollen Satz, weil das ist eben immer dieses so, what's next, weiter irgendwie. Ja. Und so möchte man doch sein.
Ja, und ich finde auch, dass das Glück liegt im Kleinen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Meine Großmutter ist mal durch die Arbeiterstadtteile von Kassel gegangen. Das liebte sie, ja. Und dann war in so einem hässlichen Hochhaus, hatte im 4. Stock jemand relativ viel Blumen im Feld, so Alpenpfeilchen oder sowas. Und da hat sie gesagt, weißt du, Kleiner, jetzt geh mal da hoch und kicken mal, das kann nur ein angenehmer Mensch sein. und stellen ein Alpenpfeilchen dazu. Den haben wir dann nicht gefunden. Das war mit dem Klingelbrett nicht zu machen, weil es einfach nicht so. Aber das hat sie gesehen, dass jemand in so einem an sich eher hässlichen Haus
sich's schön gemacht hat.
Sich's schön gemacht hat. Und das hat sie auch gutiert. Und, ich verdanke ihr einfach, sie haben mich in die Straßenbahn in Kassel gesetzt, im Taxi hinterhergefahren. Da war ich 8, 9 und hat mir in die Hand gegeben, das aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorff. Und wollte, dass ich in andere Stadtteile komme und dass ich lerne, auch in anderen Stadtteilen von Kassel mich zu behaupten.
Und da hat sie dich einfach hingesetzt, dass du mit der Bahn einfach mal rumfährst, oder wie?
Mit dem Taxi hinterhergefahren, weil da, falls irgendwas passiert.
Nein,
und,
ist das toll.
Weil heute nennt man das Street Credibility. Die wollte, dass ich auf der Straße...
Mit Eichendorff!
Mit, ja, die hatte... Und das und weißt du, was daran übrig geblieben ist? Weil ich mochte dann diese Stadtteile von Kassel deshalb gern, weil es in den Kneipen und so anders roch. Ja, also beim serbischen Gasthaus riecht's anders als beim Italiener. Mhm. Und meine Liebe zum Duft oder zum Geruch hat sich, glaube ich, damit auch irgendwie, hat so einen frühen Keim gefunden. Meine Liebe zu Parfum. Es war nie langweilig und das, glaube ich, ihr hättet euch beide gut verstanden. Sie hat gesagt, es ist unverzeihlich, wenn du dich mit dir selber langweilst. Das kann nicht sein. Man langweilt sich nicht mit sich selbst. Dann muss man was erfinden.
Mhm.
Und die Fantasie war ja immer wichtiger als die Realität.
Hast du viel Fantasie?
Ja.
Ich bin mir bei mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, fantasielos bin ich jetzt auch nicht klassisch irgendwie.
Du könntest aber spontan, wenn wir jetzt auf eine Bühne gingen und wir machen, was ich mit Bernhard Hoeker gelegentlich mache oder mit Ina Müller früher, dass man einfach ein Stand-up macht und man weiß vorher nicht, was man macht. Das könntest du.
Das könnte ich.
Wenn wir in Redaktionssitzungen gehen,
ja.
Du erzählst ja am Anfang immer, was du erlebt hast.
Die letzten paar Tage.
Also die erste Stunde geht drauf, die Erzählung.
Über was habe ich eigentlich, soll ich euch mal erzählen, was ich gestern Nachmittag gemacht habe? So geht's immer los und dann ist schon mal schnell auch eine Stunde rum.
Filmuntertitel,
ne?
Eine Stunde später, genau. Und das erzählst du ja so, dass man dir auch sehr gerne zuhört. Mhm. Also du weißt ja, wie man Menschen entzündet oder bindet und das weißt du unbewusst. Das ist ja nicht eine Entscheidung. Und ich glaube, insofern hast du garnierst diese Erzählung ja auch mit Beobachtungen, die jetzt für weitere Ohren nicht bestimmt sind. Also du hast, das ist ja Fantasie, dass du zwischen den Zeilen liest oder dass du Menschen beobachtest, die sich gar nicht beobachtet fühlen. Mhm. Das ist Fantasie. Doch, ich würde sagen, du hast Fantasie.
Ich habe über dich gelesen, das hast du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber ich wollte es nochmal verifizieren, dass du dir wirklich in manche Jackets...
Mut und Humor
einsticken lässt.
Ja, ich gestehe, ich habe einen Herrenschneider.
Ja,
Herrn
das finde
Antoni,
ich, das und, steht dir auch zu.
Der hat den Auftrag, in jedes Sakko, das ich trage, also Anzug oder Sakkos, steht hier innen drin, ein kleines Schildchen, Mut und Humor. Und wenn es mit mir reinregnet, was in meinem Leben gelegentlich auch passiert, gucke ich einmal schnell rein und sage, Mut. Es sind doch die beiden wichtigsten Charaktereigenschaften.
Das stimmt sowieso. Also die, und das haben wir jetzt ja auch gerade schon besprochen. Die haben wir eigentlich wirklich. Also Mut ist ja auch keine Angst haben und einfach
Überwindung
rein.
Der Angst.
Ja,
Überwindung
genau.
der Angst.
Ja.
Und Humor ist sich selber nicht so wichtig zu nehmen.
Ja, wir müssen gleich noch so über manche Sachen sprechen, wo mir manchmal so ein bisschen der Humor abgeht. Aber vorher möchte ich mit dir, sag nochmal, wie das Buch heißt. Das ist so schön. Die Sonne scheint immer für die Wolken.
Die Sonne scheint immer für die Wolken, kann ich nichts.
Das ist auch ein Spruch von ihr.
Naja, weil manchmal kam ich und sagte, ich habe sie Osi genannt. Das ist alles so grau und in Kassel und das Boot. Und da sagt sie, Kleiner, die Sonne scheint immer. Und für die Wolken schieb sie weg. Das war nicht der Satz, ja. Mhm. Aber das erschien mir zu ratgeberhaft. Die Sonne scheint immer, schieb sie weg, dachte ich dann.
Ja, das ist so.
Sorge dich nicht lebe. Dale Carnegie. Ja.
Aber das hast du doch. Du bist ja wirklich kein Ratgebertyp.
Nein, aber mit dem Buch hätte man den Eindruck haben können. Deswegen,
nee, also wirklich nicht.
Aber meine Oma hat immer gesagt, die Sonne scheint immer.
Also deine Oma wäre sehr zufrieden mit dem Buch, würde ich sagen.
Ich glaube,
dass sie sich sehr gut getroffen fühlt. Du warst an den richtigen Stellen diskret und du hast unendlich viele Geschichten irgendwie ausgepackt. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen meiner Oma gegenüber, weil meine Oma hat nur einen Satz geprägt, den ich immer wunderbar fand, wenn es um Sex in der Ehe geht, hat meine Oma immer gesagt, Gott, jo, die Woche geht auch so rum. So. Jetzt spielen wir ein Spiel. Lieber Hubertus, liebe Barbara, wir wollen heute wieder wissen, was ihr schon immer mal nie nicht auf keinen Fall gemacht habt. Ihr spielt Ich habe noch nie. Wir haben euch kleine Zettelchen mit Ich habe noch nie Aussagen vorbereitet. Bitte zieht sie abwechselnd aus den Schalen vor euch. Solltet ihr die Sache doch gemacht haben, müsst ihr tröten und uns mehr davon erzählen. So ist die Tröte. Du hast auch eine.
Fängst du an, fang ich an.
Tröten kannst du auch noch.
Ich bin also in Fachkreisen, ja. Also wenn es heißt, wer ist Europas bester Tröter, ja, dann fällt
dein Name fällt immer.
Und zwar mit Abstand. Ja, mit Abstand.
Was kannst du gar nicht? Gibt's irgendwas, wo du sagst, das kann ich gar nicht, das könnte ich gerne?
Also ich kann gar nicht, aber ich würde es nicht gerne können, ist Wohnungen und Häuser einrichten. Wenn du mich schnell in die Insolvenz und Pleite kriegen willst, dann müsste ich mich als Innenarchitekt oder Architekt in den Markt stellen und nach bestimmt einer Woche würde der erste Kunde, der in fahrlässiger Weise mir das Vertrauen geschenkt hat, sagen, Herr Meyer-Burkhardt, ich glaube, Sie sind sympathisch, aber ich glaube, das ist nicht...
Gehen Sie weg
das
mit
nicht,
Ihren Stoffen.
Das ist nicht Ihre Kernkompetenz.
Nehmen Sie Ihre Tapetenrollen und verlassen Sie,
Sie
mein Haus.
Gehen Sie aus der Stadt. Was ich gerne könnte, ist ein Instrument spielen, Klavier oder so. Ich könnte das gerne.
Gott,
so
wenn du noch Klavier spielen könntest, das wäre zu viel.
Ja,
das wäre zu viel.
Aber so abends.
Da bist du so, das ist dann, du hast ja so schon alle ganz schön um Finger gewickelt. Also,
ja,
früher.
Aber jetzt, wenn du dich noch ans
Klavier setzt.
So Richard Gere bei Pretty Woman, da ist der dann im Hotel abends und dann kommt sie, Julia Roberts kommt runter und er spielt Klavier. Ja, ich gehe auch, Mann,
ja,
wenn ich.
So, ja, aber das fand ich jetzt ein bisschen das Einzige in dem Film, was ich so ein bisschen unglaubwürdig fand, weil ich finde so traurige Männer, die dann so vor sich hin so Jazz-Sachen spielen. Nee, das ist mir zu nachdenklich irgendwie.
Aber ich glaube, bei dir muss man als Mann, wenn man in deinem erotischen, sagen
breit,
wir mal,
ist breit aufgestellt, sag ich nur, ne?
Weißt ist das du? So? Ja, ich glaube, aber du magst keine Schwächen. Ich glaube, du hast schon einen Cowboy gern. Also John Wayne betritt den Saloon. Ich glaube, es darf nicht irgendwie...
Ja, um ihm dann nach ein paar Jahren vorzuwerfen, du bist so ein Macho.
Ja, aber ich glaube, der Typ, der am dritten Abend Trost an deiner Schulter sucht, fliegt.
Was ist denn jetzt los?
Ja, genau. Ja. Das ist, nein.
Ist da auch so. Es stimmt schon. Ich mag gerne, aber es ist lustig, gell? Ich mag gerne... Ja.
Ja, du magst gerne Klarheit. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Du magst gerne.
Ich mag auch gerne so, das klingt jetzt bescheuert, weil ich bin ja so, ich kann ja alles alleine. Aber ich mag bei manchen Punkten einfach wirklich das Gefühl haben, dass der Mann der Chef ist.
Ich gebe das ab. Ja.
So, weißt du?
Aber da hast du ja einen richtigen.
Ja, total.
Also, hallo.
Jetzt pass auf.
Ja.
Wir starten unser Spiel.
Ja.
Ich habe noch nie eine Nachricht an den falschen Empfänger geschickt.
Stimmt. Habe ich noch nie.
Echt nicht? Boah, ich habe mal in eine WhatsApp-Gruppe was geschickt, was ich nur einem Einzelnen schicken wollte. Und es war auch, ich wollte was schicken über den anderen in der WhatsApp-Gruppe und habe es dann in die WhatsApp-Gruppe geschickt.
Oh,
und dann
hat
der gelesen, was ich über ihn geschrieben habe.
Nein, ich habe auch, ich habe in der Firma, ich habe eine Firma gehabt und da war der Finanzchef der Firma, hieß genauso wie der stellvertretende Programmdirektor des ZDFs. Nur ein Konsonant im Nachnamen war anders, ja. Und ich habe eigentlich ein internes Mail, das war furchtbar.
Und eine Mail kriegst du ja auch nicht mehr zurückgerufen.
Nein, es war furchtbar. Nein, es war, aber sonst, also in amorösen Dingen ist mir das wirklich nicht passiert. Jetzt muss ich dich fragen.
Ja, aber du warst amorös auch tätig vor der Erfindung, sag ich mal.
Naja, also so lang alt bin ich jetzt auch nicht. Also das elektrische Licht war erfunden. Und,
du hättest es nicht gebraucht.
Aber ich war in der Zeit vor Instagram. Also das war irgendwie ganz gut. Also ich hab noch die ganzen, also nach meiner ersten Ehe, oder auch vor der ersten und zweiten und was auch immer, ich habe die Frauen noch getroffen auf der Straße, in der Pizzeria oder in der Kneipe. Ja, ja. Also das war, fand ich super. Also das muss ich wirklich sagen, in die Zeit möchte ich auch nicht missen, dass du einfach nicht irgendwie, ich war nie auf einem Portal oder
so. Also das wäre ja absurd.
Ja, aber da wäre was los. Stell dir mal vor.
Hast du gesehen, der Hubert ist jetzt auch. So.
Nein, ja, pass auf, jetzt du. Ich habe noch nie ein Interview abgebrochen.
Nein, habe ich noch nie gemacht. Dafür bin ich viel zu gut. Dafür rede ich auch.
Du brauchst
keine
Frage.
Ich rede ja mit jedem gerne. Also ich mache mir mein Interview so, wie es mir gefällt, ehrlich gesagt. Weißt du?
Weißt du eigentlich, was die Leute dich fragen? Also du hörst, ich glaube, bei dir ist es so, du hörst.
Ja, ich weiß schon, was sie sagen wollen.
Richtig. Ja, oder du hörst einfach, der Sound ist jetzt weg der Frage. Die Frage muss jetzt gestellt sein.
Es ist leise, ich rede jetzt.
Genau.
Nein, so ist es nicht. Ich höre gerne zu und ich mag im Gegenteil eigentlich gerne, wenn Leute mich so herausgefordert haben in Interviews. Geht dir das nicht auch so? Ich finde, wenn es allzu gefällige Fragen gibt, dann schlafft man auch so ein bisschen ab innerlich.
Kurze Fragen können einen sehr aus der... Sind Sie manchmal traurig? Oder haben Sie sich mal als Verlierer empfunden? Oder das sind natürlich auch Sachen, die kann man dann umgehen mit einer geschickten Antwort. Aber ganz kurze Fragen sind häufig das Teuflischste.
Ja.
Nicht so wie Gottschalk, dein Freund, der ja immer so Alternativfragen stellt. Weil du gerade einen roten Pulli hast, sind Sie ein Typ, der gerne rote Pullis trägt oder sind Sie mehr der Mensch, der blaue Pullis trägt? Mhm. Das sind so diese Multiple-Choice-Fragen. Aber die kurzen Fragen sind immer,
Bam. Aber da kommt man eigentlich auf den Punkt. Wobei wir beide, die wir ja Profi-Interviewer sind, also wir stellen ja häufig die Fragen, wir sind aber auch ziemlich überrascht, wenn jemand eine kurze Antwort gibt. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Gegenüber, mit dem du irgendwie eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde füllen musst, der einfach mit in sehr, sehr kurzen Sätzen antwortet.
Ja, das sind Norddeutsche häufig. Norddeutsche, genau.
Kann ich so nicht beantworten.
Nö, weiß ich gar nicht. Peter Heinrich Briggs.
Kann ich mich nicht erinnern.
Nö, weiß ich gar nicht. Nö. Nächste Frage. Ja. Ja, und wenn dann der Berg der Fragen in deiner Hand immer flacher wird, und auch von dir, wenn man dann dich gegenüber, von dir ist auch nicht eine Frage zu erwarten, weil du
guckst dann Hilfesuche zu mir, aber ja, ich habe schon wieder begonnen, das Weißbrot und die Oliven zu knabbern.
Genau, mach was. Nein, aber
also gut, warte, dann stelle ich die nächste Frage an dich.
Ja.
Ich habe noch nie eine Aussage bei der Polizei gemacht.
Doch, habe ich. Ich war dreimal Zeuge. Einmal in einem Betrugsskandal, ja, wo ich auch Opfer war. Mhm. Einmal, aber Gott sei Dank mit einem blauen Auge. Dann und zweimal bei Verkehrsdelikten. Also wo ich zufällig am Straßenrand unschuldig stand und zwei Autos crashten nämlich zusammen vor mir.
Und schon warst du wichtig.
Und dann stieg jemand auf und sagte, Sie bleiben hier stehen. Ich sag ja. Und dann wurde ich zur Polizei gebeten und da habe was ganz Tolles erlebt. Das war in Düsseldorf. Dass der aufnehmende Verkehrsrichter war blind.
Ja.
Und das habe ich nie vergessen. Und
Justitia ist blind.
Eben. Und dann beschreiben Sie es mir. Mhm. Und dann habe ich ihm das so beschrieben, wie ich das konnte. Und ich hatte das Gefühl, ob seiner Blindheit hat er eine unglaubliche Vorstellungskraft und wird wahrscheinlich das Recht sprechen in einer ganz hohen Qualität. Mhm. Es war für mich ein ganz merkwürdiges Gefühl.
Ja, es ist eigentlich ideal, wenn ein Richter blind ist.
Alle lassen uns
natürlich, also gut, jetzt nicht, wenn man einen Unfall beschreibt, aber nur schon beim Angucken von Personen ist man ja schon manchmal beeinflusst durch bestimmte Dinge.
Und der Richter war in Düsseldorf, war ortskundig, also ich konnte ihm nicht sagen, ja, Sie kennen doch die Lugallee.
Ja.
Ja, er kennt sie, aber er kennt sie nicht optisch. Mhm. Also er sagte, nein, gab es da einen begrünten Streifen zwischen der Straßenbahn?
Gott.
Und den, ja, ich musste es genau schildern, was mir natürlich als Filmfritze, der ein Bildermensch ist, relativ leicht fiel. Ja. Er stand da.
Passen Sie auf.
Die Sonne ging auf.
Rein.
Es war 10.10 Uhr.
Soll ich dir mal die lustigste Geschichte erzählen, die mir passiert ist im Zusammenhang mit Polizei und Unfall? Ich habe selbst, war in einen Unfall verwickelt. Mir fuhr am großen Stern im Kreisverkehr, fuhr jemand aus der inneren Spur an mir vorne vorbei und wollte abbiegen in eine Straße.
Ist mir vorne links
in Kotflügel reingefallen. Und das war ein wahnsinnig süßer, der gerade dabei war, irgendwas auszuliefern. Hatte also zwei dampfende Tüten mit Essen und war auf dem Weg zum Kunden. Und dann war der so unglaublich bedrückt darüber, was passiert war. Und weil es auch seine Schuld war. Und ich habe und dann haben wir die Polizei gerufen, weil wir standen da und mein Auto war komplett im Arsch, ja. Und dann haben wir irgendwie die Polizei gerufen, die kam ganz schnell. Und als die Polizei ankam, hatte ich meinen Kontrahenten-Unfall sozusagen Verursacher gerade umarmt. Ha. Ja. Und habe ihm versichert, es wird alles gut und wir kriegen das alles irgendwie hin und so. Und als die Polizei kam, sagte ich, wir sind hier drüben! Ja. So in meiner üblichen Art. Und dann kommen die Polizei, hat alles aufgenommen und als sie gegangen sind, haben die gesagt, Frau Schöneberger, wir sind jetzt doch erleichtert, dass sich alles hier so gut aufgeklärt hat, weil als wir am Tatort ankamen, wirken sie sehr aufgekratzt und wir dachten, sie sind stark alkoholisiert.
Ich stelle eine Frage. Ich habe noch nie so getan, als wäre ich jung, cool und hip, nur um gut anzukommen.
Habe ich schon. Ja klar, ich habe ja auch mal Umgang mit jüngeren Leuten und dann merkt man aber schon, dass allein an der Art, wie man über bestimmte Sachen redet, auch schon allein die Synonyme für Sex oder Geschlechtsorgane haben sich
total verändert. Der Mensch ist derselbe geblieben, aber die Etikettierung hat sich komplett verändert. Ja. Das stimmt. Du hast ja mal an der gemeinsamen Sendung, die wir gelegentlich machen, ja mal gesagt, wir machen das so lange, bis wir uns gegenseitig heraustragen. Ja.
Ja.
Das ist nach wie vor natürlich ein gewisser Anspruch. Aber ich glaube, wenn ich das mal noch mal vertiefen darf, Du, da bist du wieder meine Großmutter. Du bist bis zum 85. Lebensjahr wirst du jung bleiben.
Mental. Meinst du?
Ja, meinst du?
Und woran liegt es wohl?
Ich glaube, es liegt wirklich daran, Punkt A, sich nicht zu ernst zu nehmen. Punkt B, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt, lacht man häufiger. Wenn man sich wahnsinnig ernst nimmt, lacht man einfach relativ wenig.
Ja, ja.
Wir haben, als ich auf der Filmhochschule in München war, auf der HFF, da haben wir eine Drehbuchübung machen müssen, das ist 40 Jahre her. Und zwar eine Geschichte einmal als Komödie zu schreiben und einmal als Tragödie. Das kann man mit ganz schlimmen Geschichten kann man es nicht machen, aber jeder Ehestreit.
Ja.
Es gibt selbst Military-Komödie. Du kannst fast alles als Komödie schreiben und fast alles als Tragödie. Und ich glaube, Menschen, die eine gewisse Lebenstüchtigkeit haben und mit einer gewissen Heiterkeit durchs Leben gehen, betrachten ihr Leben mehrheitlich als Komödie.
Ja.
Das ist meine Vermutung.
Ja, ja.
Selbst ein Ehestreit, selbst Sorgen mit den Kindern, es ist ja, solange es nicht wirklich um Leben und Tod geht.
Es kommt einem ja auch nach jedem Streit im Nachhinein alles wahnsinnig albern vor, was man sich auch gesagt hat oder welche Position man so ernst bezogen hat und so. Am Ende ist es ja immer alles. Es geht ja irgendwie eigentlich um nichts.
Und es geht um nichts. Und bei einem Ehestreit, es geht nie um das, was man behauptet.
Ja.
Es liegt immer tiefer. Es ist immer das, was man dann bespricht, ist meist nicht das, worum es wirklich geht.
Oh Gott, und man kann sich ja in Details verlieren. Aber als du reinkamst, hast du gleich so komisch geguckt.
Warum?
Sachen. Und am Ende weiß man ja, es geht um was ganz was anderes.
Ich glaube, es geht um das Aushalten von Nähe. Nähe ist ein gefährlicher Sport. Also seelische Nähe ist, ich meine jetzt nicht körperlich. Seelische Nähe ist... Ich glaube, jeder Mensch, der, du wurdest ja mal, glaube ich, gefragt, warum wir so gut miteinander auskommen über die vielen Jahre. Und da hast du gesagt, wir sind wie eine Ehe, wo man sich alle 2 Wochen trifft und dann kein Sex. Das ist, glaube ich, das Rätsels Lösung für alle Ehen dieser Welt, sich alle 2 Wochen zu treffen.
Das ist eine, das beschreibt ja ziemlich genau
eine Ehe. Die klassische Ehe.
Ich finde, unser Spiel ist zum guten Ende gekommen.
Ja, finde ich auch.
Hast du jemals, ich habe ja hier die herrlichen Waffeln gebacken, die haben wir noch gar nicht beachtet.
Ja, ich wusste nicht, ob ich so einfach anfangen darf.
Bist du der Typ, der, isst du? Also ich meine, ich sehe dich.
Ich bin der Typ, der isst, ja.
Ich sehe dich essen.
Ich bin der Typ, der isst.
Das hast du schon mal vielen Show-Business-Leuten voraus. Und du bist ja auch, das kann man schon sagen, du bist überhaupt diesen ganzen Freuden extrem gegenüber aufgeschlossen.
Ich esse gerne gut, aber immer schon. Ich esse gerne gut. Und sehe auch nicht ein, warum man das nicht machen soll. Deswegen fahre ich so wahnsinnig gerne nach Frankreich, weil gut Essen ja hier häufig so etikettiert ist mit teuren Restaurants. Aber das muss ja gar nicht sein. Also ich liebe Frankreich, wo du einfach an jeder Ecke haben die Leute so ein... Aber die haben auch das Schulfach nationale Küche.
Wie bitte?
Ja, in Frankreich.
Jetzt hör auf.
Das ist noch, die kriegen beigebracht Würzen und traditionelle Gerichte. Und natürlich finde ich das auch sehr toll, wenn du, aber da bist du natürlich im protestantischen Deutschland weit von entfernt.
Mm. Oh Gott, jetzt muss einer von uns muss jetzt, weißt du?
Ja.
Das müssen wir einfach auch mal beide essen.
Ich finde auch. Mm. Und zwar jetzt ziemlich lange, ohne dass irgendeine, du hast einen Tropfen am Kinn. Ja.
Weißt du, ganz ehrlich, ich finde, man muss auch eine Podcast-Zeit nicht so zulabern. Ist ja für die Leute da draußen vielleicht auch ganz schön, wenn mal ein bisschen Ruhe entsteht.
Ich kann die Leute da draußen nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wieso genau.
Ist da überhaupt jemand?
Hallo.
Hallo? Stört es euch da draußen eigentlich, wenn wir ab und zu einen Podcast essen?
Ja.
Das ist ja so eine kleine Frage, die ich immer schon mal stellen wollte. Liebe Community.
Ja.
Man meldet euch einfach und ich gucke dann, ob ich es einrichten kann.
Aber selbst wenn es euch stört, glaube ich, würdest du es weitermachen. Ja.
Hast du dich je
Nein.
Als du jung warst oder so beeindrucken lassen von so übermäßig gestählten Körpern, hast du versucht, das selber auch zu erreichen?
Nee. Nein, ich war mal, also ich bin...
Du bist ein starker Mann. Ich kenne wenige Menschen, die so, du bist sehr stark.
Ja.
Das bist du wirklich.
Da bin ich, glaube ich auch. Es gab auch Situationen, wo ich jemanden umgenietet habe. Also das
war auch schon eine Weile her, hoffe ich.
Ist eine Weile her, aber jemand, der, muss ich sagen, der ein Schwächerer, also wo ich hinzukam und verhindert habe, dass ein Kind oder dass eine Frau malträtiert wird, da setzt bei mir was aus. Aber das liegt auch daran, dass ich als von meinem Vater rituell verprügelt worden bin. Das sage ich jetzt aber ohne großes Selbstmitleid, war halt so.
Mhm.
Und wenn ich in der U-Bahn bin, da können 4 Rocker drumherum stehen oder irgendwelche Typen.
Brennt bei dir die Sicherung durch, dann bist du dabei.
Also ich muss mich nicht... Ich muss mich nicht auffordern, jetzt musst du aber mal couragiert sein, sondern da bin ich leider, muss man auch sagen, weil es könnte mich auch in Gefahr bringen. ist da, habe ich, suche ich da den schnellste Linie zwischen zwei Punkten. Also sagen wir so. Aber ich müsste natürlich viel mehr Sport machen, ich müsste meinen Körper stehlen, ich müsste in Fitnesszentren gehen.
Nein,
I don't like.
Ich kann mir dich schon gar nicht so richtig in so einer Funktionssportklamotte vorstellen. So geht's schon mal los. Und das ist ja auch eine Entscheidung.
Ja.
Bin mir nicht sicher, ob es ein Schwitz-Shirt, so ein enges, ob es das mit V-Ausschnitt gibt.
Du spielst auf meine Pullis an. Die
damit scheidet es, finde ich, als Kleidungsstück für dich schon aus. Ich kann mir dich nicht vorstellen mit Klamotten, die ganz viele Reißverschlüsse haben.
Nein,
so.
Will ich auch nicht. Und ich finde es auch albern. Ich finde auch diese ganze, also es soll jeder machen, wie er will. Und ich bin, glaube ich, ich habe es ja immer mal wieder probiert. Ich war mal so in einem sehr mondänen Fitnesszentrum in Hamburg.
Zimmer. Und dann, nicht direkt vor der Tür einen Parkplatz gefunden hast, bist du wieder nach Hause gefahren.
Ja, weniger das. Also es war so, dass ich auch dachte, ich war dann eine Weile auf diesen Maschinen. Ja, und wurde dann auch, der Instructor sagte, sie machen das gut.
Mhm.
Ich komme in 5 Minuten vorbei und gucke, ob sie es nach wie vor gut machen. Ja. Und als der 5 Minuten weg, habe ich gedacht, was mache ich hier? Ich war ein Schwachsinn.
Es ist auch so langweilig.
Es ist so langweilig. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Typen, da gibt es einen Fernseher über dem Dings und dann gucken die Typen bei NTV die Börsenkurse an, ja?
Ja.
Ich bin auch gerne Aktionär, im Moment bin ich nicht gerne Aktionär, aber generell verstehe ich. Aber ich denke, dann stehen diese Typen da und wenn du denn mit denen dann redest, ja, dann haben die nie ein Buch gelesen oder das ist alles so, ich habe mir geschworen, Barbara, ich werde nie sagen, dass die Welt früher, die Branche, die Welt, die Menschen früher besser waren, als ich jung war, was auch nicht stimmt. Die Welt war anders, aber nicht besser und nicht schlechter. Und sie wird in der Zukunft auch anders sein und nicht besser und nicht schlechter. Aber was ich schon finde, ist, ich bin ein großer Anhänger des Humboldtschen Bildungsideals. Ich finde es toll, wenn jemand weiß, wer der zerbrochene Krug ist und wer Kleist ist. Und es ist total alt, was ich jetzt sage. Es ist steinalt. Aber ich bin jetzt auch nicht der große Klassik-Fan. Aber ich weiß, wer Mendelssohn Bartholdy ist.
Naja, man muss halt Mozart und Bach irgendwie unterscheiden können.
Hilfreich.
Und das gehört schon, finde ich, zu einer guten Bildung dazu. Und ich merke, dass es für uns sehr viel schwerer ist, das an unsere Kinder ranzukriegen, als es für unsere Eltern war, das an uns ranzukriegen.
Ja, es gibt ja zum Beispiel ein Nationaltheater. Nationaltheater heißt, da werden Theaterstücke aufgeführt, die zum nationalen Erbe gehören. In Mannheim gibt es so ein Nationaltheater, das mit diesem Interesse oder mit dieser Intention, muss man besser sagen, mal gegründet wurde vor 200 Jahren. Das finde ich schon gut, dass du so ein bisschen, und zwar nicht um damit zu brillieren und anzugeben, aber daher kommen wir ja. Wir kommen aus einer gewissen Kultur, wir haben einen kulturellen Background, nicht nur als Familie und als Individuum, sondern auch als Nation. Und wir haben zum Beispiel in der Schule, ich bin auf dem Gymnasium in Hessen, in Kassel gegangen, und der große hessische Dichter war Georg Büchner. Danton's Tod, Leons und Lena.
Wozzeck, oder?
Wozzeck. So, der hat nur 3 Theaterstücke geschrieben. Ist relativ jung gestorben. Aber ich habe den drauf und habe es x-mal gesehen. Und ich betrachte das als eine große Leistung meiner Mutter, die gesagt hat, Junge, du musst ins Staatstheater Kassel gehen ab und zu. Und die hat mich da auch hingedonnert.
Ja.
Und das hat dann, später war ich dann dort Statist und hatte ein Verhältnis mit einer 6 Jahre älteren Schauspielerin. Da bin ich dann mit leichten Fußes, habe ich mich der deutschen Literatur mit all ihren Facetten immer wieder gewidmet, weil Sabine hieß sie.
Ja.
Nachnamen will ich mal nicht sagen, aber Sabine wartete dort mit einem erotischen Versprechen auf mich und ich war eilfertig unterwegs.
Eilfertig.
Ein
schönes Wort. Also ich finde ja, dass zum Beispiel ja in Berliner Schulen gibt es überhaupt keinen Religionsunterricht mehr. Das bedeutet, also ich...
Ethik, ne?
Ja, aber es bedeutet auch, dass die ganzen Kinder nicht mehr um den Hintergrund unserer abendländischen Kultur irgendwie wissen, ja, weil Kunstgeschichte, auch Architektur, insgesamt Geschichte und so hängt ja alles irgendwie mit dem christlichen, wie soll ich sagen, Ding irgendwie zusammen. Und wenn du jetzt heute sagst, ich weiß noch nicht mal mehr so genau, warum eigentlich Weihnachten oder Ostern oder irgendwelche Sachen begehen werden.
Geh mal hier auf die Straße.
Pfingsten wird's eng.
Geh mal hier auf die Straße und frag mal die Leute.
Irgendwas mit einem Heiligen Geist?
Will ich auch nicht. Der ist hochgefahren, aus Aufjahrstand.
Aber glaub, das war doch schon Ostern, sagen dann die meisten.
Er war wahrscheinlich nochmal hier und ist dann beim Pfingsten, beim zweiten Mal nochmal hoch. Aber naja, ich finde es eigentlich schön, dass Berliner Kinder wissen, was über Hinduismus, Buddhismus, Islam, eigentlich ist das ja eine schöne Idee.
Wenn Sie es in, lernen Sie es in Ethik? Lernen Sie alle unterschiedlichen Wesentlich, Richtungen?
Nicht, aber das ist, glaube ich, die Idee in der Ethik. Dass
das
man einfach,
ja schön.
Weil es natürlich die Grundschule...
Und Philosophie auch. Mhm.
Ja, und ich habe ja als Nebenfach Philosophie studiert, bevor ich auf die Filmhochschule ging. Und das ist, glaube ich, das ist übrigens interessant. Du hast mal gesagt, Philosophie findest du doof.
Oh, Ermüdungsbruch.
Warum? Weil es
ist
dir...
Mir egal alles, wirklich. Es ist mir nicht... Entschuldige, aber es ist mir nicht pragmatisch genug.
Das heißt, wenn ich dir zum nächsten Geburtstag ein Bändlein über von Immanuel Kant mit der Bitte, dass du nach ungefähr zwei Monaten mir eine kurze
Zusammenfassung. Ja. Nie im Leben.
Welche Passage hat dir besonders zugesagt?
Ja, nee. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht.
Aber
war der das?
Das war, glaube ich, Nietzsche. Aber,
das war Nietzsche, genau, aber, auch ein Philosoph.
Ja, aber ist diese Ablehnung auch bei Religion? Oder ist es...
Ich bin insgesamt nicht gut darin, mich mit so Konstrukten auseinanderzusetzen. Für mich ist, ich hab gern vor mir den Tisch und den Stuhl und das Haus und da ist eine Blume und dann, wenn ich die gieße, dann wird die größer und wenn ich was koche, kann ich was essen und wenn ich irgendwie das Fenster aufmache, spüre ich die frische Luft. Aber weißt du, dass auch schon Ding und Heidegger und Hegel und Ding, das interessiert mich nicht, das ist
Philosophie
mir völlig
ist
egal.
Ist ja auch die Suche nach dem Sein.
Ja, das ist mir auch egal. Mir ist auch egal, ob ich die Dinge sehe als die Dinge, die sie sind oder ob ich nur die Schatten der Dinge oder die Reflexion sehe oder ob jemand eine andere Vorstellung von einem Glas hat als ich. Es ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ich habe viele unterschiedliche Gläser im Schrank stehen mit Century 50s vor allem.
In möglichst vielen Immobilien verteilt auf die westliche Hemisphäre, weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie.
Gott sei Dank ging es in dem Gespräch heute nicht um mich, sondern um dich. Liebe Hubertus, ich möchte es ja gar nicht sagen, aber unsere Zeit ist um.
Aber wir halten fest, du meidest die Philosophie in Befürchtung, dich selber zu treffen.
Ganz genau.
Ja, man weiß ja nicht, wen man antrifft.
Habe ich ja heute Gott sei Dank nicht getroffen. Und das hat ja diese Stunde wunderbar gefüllt. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich habe es gerne, die Einladung gerne angenommen, ach, könnten wir noch mal von vorne beginnen. Wir würden mit Heidegger beginnen.
Wir würden ein philosophisches Opening machen, aber eben erst beim nächsten Mal, aber das kommt ja bestimmt, weil nicht nur, dass du demnächst wieder ein Buch schreibst, sondern du bleibst ja hoffentlich für immer an meiner Seite.
Ich würde das jetzt nicht kommentieren wollen, geschweige denn widersprechen.
Tschüss.
Tschüss.
Also ganz ehrlich, ich finde Hubertus, der sollte jetzt öfter kommen.
Ich habe mir ehrlich gesagt schon öfter gewünscht bei der NDR Talkshow, können die Gäste nicht einfach mal alle nach Hause gehen und nur ihr beide? Und so war das heute. Ich
fand's
toll.
Unser Vorschlag seit Jahren, aber wir werden nicht erhört. Jetzt haben wir endlich den Podcast gemacht. In der nächsten Woche geht's weiter hier mit einem neuen Gast. Bis dann, ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de